Das Wichtigste ist, dass man sich einfach mit sich selber auseinandersetzt und dass man nicht das verdrängt oder denkt, man wäre jetzt schwach, weil man traurig ist oder weil es einem schlecht geht.
Ist das noch normal?
Der Krone-Hit Psychotalk.
Melli Tüchler hier. Hi, ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Heute geht's ja ums wichtige Thema Depressionen. Und bevor wir da loslegen, ich habe für dich einen coolen Künstler interviewt, nämlich Montez. Den kennst du vielleicht von diesem Hit.
Ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht
habe. Und auch er hat mit mir ganz, ganz offen über die dunklen Seiten in seinem Leben geredet und das fand ich super inspirierend. Hör mal.
Weil ich selber natürlich viele Probleme auch hatte, sehr depressiv war, sehr lange viele Panikattacken hatte. Gott sei Dank habe ich das heutzutage ein bisschen besser im Griff, aber ich glaube, dafür ist meine Musik auch da, um den Leuten auch da durchzuhelfen. Das Wichtigste ist, dass man sich einfach mit sich selber auseinandersetzt und dass man nicht das verdrängt oder denkt, man wäre jetzt schwach, weil man traurig ist oder weil es einem schlecht geht. Weil die wahre Stärke liegt darin, darüber zu reden und sich einfach dessen bewusst zu werden und dann sich auch einfach Hilfe zu suchen.
Danke an der Stelle und los geht's.
Du bist nicht allein.
Fragst du dich manchmal, ob du gerade nur schlecht drauf bist oder ob du vielleicht doch ernsthaft krank bist? Heute geht's ums Thema Depression. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Schönen Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Erklär mal das Wort. Du hast ja gerade gesagt, das kommt aus dem Lateinischen.
Genau, Depression kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie niederdrücken oder herabziehen. Und das trifft es ja eigentlich ganz gut, oder? Weil wir kennen alle, dass wir, oder wir haben das ja auch alle in unserem Sprachgebrauch, um zu sagen, ich bin heute ein bisschen depri oder ich bin depressiv drauf, ich habe eine depressive Verstimmung oder meine Stimmung ist ganz depri. Also es ist schon sehr, sehr häufig und auch in unserem Sprachgebrauch häufig verwendet, das Wort Depression. Aber es gibt trotzdem einen wichtigen Unterschied aus psychotherapeutischer Sicht. Es gibt einen Unterschied zwischen schlecht drauf sein.
Was wir ja alle kennen.
Und was völlig normal ist, dass man auch einmal schlecht drauf ist. Das heißt, wenn man auch Phasen hat, wo es einem nicht so gut geht, das gehört nun mal zum Leben dazu. Depression aus psychotherapeutischer Sicht, aus psychologischer Sicht, ist eine wirklich ernstzunehmende und schwere Erkrankung. Das kann bis zum Tod gehen. Das ist lebensgefährlich zum Teil, weil die Suizidrate bei depressiven Menschen, bei schwer depressiven Menschen sehr, sehr hoch ist. Und da muss man auch was dagegen machen. Und deshalb finde ich es ganz, ganz cool, dass wir heute dieses Thema in der Sendung besprechen. Weil
so wichtig, ja.
Genau, weil es ja wirklich häufig verbreitet ist.
Ich wollte gerade fragen, gibt es so eine Zahl in Österreich, ungefähr wie viele Menschen an Depressionen leiden?
Jeder Zehnte.
Jeder Zehnte?
Jeder Zehnte Puh. Hat im Laufe seines Lebens mal eine depressive Episode und das ist jetzt nicht wenig. Also wenn man jetzt durchzählt und ein bisschen sich in der Redaktion umschaut, auf 10 kommt man schnell.
Egal wo, im Freundeskreis, Familie.
Genau, und da gibt es unterschiedliche schwere Grade von Depressionen, dann gibt es auch unterschiedliche Auslöser, was eine Depression auslösen kann. Und eine Depression kommt selten alleine, das heißt, da ist meistens auch noch eine andere psychiatrische Erkrankung mit dabei, zum Beispiel eine Angststörung oder eine Suchterkrankung. Das heißt, Depression ist schon etwas, was man ernst nehmen sollte und deshalb finde ich es manchmal auch ein bisschen fast fälschlich verwendet, wahrscheinlich gar nicht absichtlich, wenn man sagt, okay, ich habe Depression nur, weil ich schlecht drauf bin.
Also Depression, oder ich fühle mich depressiv, ja, sagt man schon man schnell.
Kann sich schon depressiv fühlen, weil depressiv heißt ja nichts anderes als wirklich niedergedrückt, runtergezogen. Es ist auch ein Unterschied zwischen einer depressiven Stimmung, also ich kann eine depressive Stimmung haben, dass mir halt nicht so gut geht. Bei der Depression ist das halt ein Zustand, der wirklich lange andauert und aus dem ich von alleine nicht mehr rauskomme.
Und man hat da ja auf nichts mehr Lust, oder? Also ja. So stelle ich es mir vor, man will nicht mehr aufstehen, hat keine Energie.
Genau,
ist
man ist komplett niedergeschlagen, antriebslos, dann schlechte Stimmung trifft es eigentlich ja fast gar nicht, weil man, wenn man wirklich eine Depression hat, dann ist man so richtig gefühlsleer. Das heißt, da
also
kann man
fühlt nichts, man weder hoch noch tief.
Genau, man fühlt gar nichts mehr. Es beginnt am Anfang immer mit sehr viel Negativität, also das ist so ein Teil der Depression, wenn es noch so eine leichte Episode ist. Und wenn es dann wirklich zu einer schweren depressiven Episode kommt, dann ist man wirklich komplett niedergeschlagen, da schafft man es nicht mehr aufzustehen, da schafft man es nicht mehr in die Dusche, da schafft man dann zum Teil auch nicht mehr die normalen, also Sachen wie Essen oder sowas ist dann fast nicht mehr möglich. Also da ist man dann wirklich nur noch niedergeschlagen, fühlt gar nichts mehr, kann nicht mehr weinen, kann nicht mehr lachen und kann halt wirklich nicht mehr am Leben teilhaben und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, das auch ernst zu nehmen. Und ich finde es super, dass wir darüber reden, weil desto eher man was macht gegen eine Depression, desto leichter ist es auch. Also man sollte auch diese depressiven Symptome ernst nehmen. Und wenn es mal längere Zeit wirklich nicht gut geht und wenn es da keinen Grund dafür gibt, dann sollte ich unbedingt etwas machen. Und das werden wir uns heute in der Sendung, glaube ich, noch ganz genauer anschauen.
Auf jeden Fall, ja.
Die Symptome, was ist das überhaupt? Also was braucht's?
Wie kommt es dazu?
Genau. Und ganz, ganz wichtig. Und ja, also ich freue mich, dass wir heute die Sendung machen und vielleicht auch ein bisschen Aufklärung da reinbringen. Was ist der Unterschied zwischen Burnout und Depression? Weil das ist ja auch, wird auch oft ein bisschen verwechselt. Aber wir haben ja noch 2 Stunden Zeit.
Viele, viele Fragen. Ich bin zum Beispiel auch gespannt, wie so eine Therapie bei Depressionen ausschaut, was man präventiv machen kann, ob Medikamente notwendig sind oder nicht. Das schauen wir uns heute alles an.
Du bist nicht allein.
Heute reden wir über das ganz, ganz wichtige Thema Depressionen. Ab wann ist man ernsthaft krank? Ab wann fühlt man sich einfach nur ein bisschen niedergeschlagen? Und ging sehr schnell, dazu haben wir auch schon die erste Frage bekommen.
Hallo, hier spricht der Anton aus Salzburg. Ich würde gerne wissen, wo genau der Punkt erreicht ist, an dem man jetzt nicht nur eine schlechte Phase hat, sondern wirklich eine Depression. Das ist ja jetzt nicht so wie ein Beinbruch, dass man spürt, dass es wehtut und deswegen dann direkt zum Arzt geht, sondern es gibt da so eine Schwelle zwischen schwierige Phase, Depression. Was wären denn so bestimmte Merkmale von einer Depression und wie unterscheiden sich diese zu einer schlechten Phase? Danke dafür.
Ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Frage, die wir gleich am Anfang klären sollten, weil schlechte Tage, Bad Days hat jeder und ist ja auch ganz normal. Aber Daniel, ab wann wird's kritisch?
Also wenn so eine schlechte Phase über einen wirklich längeren Zeitraum anhält und da gibt es so Hauptsymptome dazu und längerer Zeitraum meine ich mindestens 2 Wochen, durchgehend mindestens 2 Wochen. Die Hauptsymptome einer Depression sind eben diese depressive, gedrückte Stimmung oder so eine innere Gefühlsleere, dass ich mich echt wirklich ganz, ganz schlecht fühle. Dann habe ich eine Interesse- und Freudlosigkeit, das heißt, mir macht wirklich nichts mehr Spaß, ich möchte nichts mehr machen.
Alles, was mir früher Spaß gemacht hat.
Genau, zum Beispiel.
Ist auf einmal egal.
Und auch Sachen, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, aber die ich trotzdem gemacht habe, wie duschen gehen, wie aus dem Bett kommen,
so
wie
Basics
arbeiten
halt
gehen,
im
die Basics auch, ja. Und ich habe so einen ganzen, so einen Energieverlust, das heißt einen vermindernden Antrieb. Ich bin sehr, sehr schnell müde und fühle mich komplett irgendwie kraftlos und habe wirklich die kleinsten Sachen fordern mich, als würde ich einen Marathon laufen. Das sind so die Hauptsymptome. 2 davon brauche ich über einen Zeitraum von 2 Wochen. Und dann gibt es noch Zusatzsymptome und da gibt es eine Reihe davon. Also ein massives Merkmal ist, dass ich mich sozial immer mehr zurückziehe. Das heißt, ich mag nicht mehr rausgehen, ich mag mich nicht mehr mit Freunden
treffen. Weil es ja auch zu viel Energie kostet.
Weil es Energie kostet und weil ich mich selbst auch nicht wohlfühle, weil ich mich selbst abwerte, weil mir der Antrieb fehlt. Ich habe verminderte Konzentrations- und Aufmerksamkeit. Also ich habe verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. Das heißt, mir fallen Sachen, die mir früher ganz leicht gefallen sind, nach und nach schwerer. Ich habe ein vermindertes Selbstvertrauen. Ich muss nicht alles haben, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Also das sind so Symptome,
die dabei sein können.
Man muss nicht alles erfüllen. Wenn von diesen Zusatzsymptomen 3 erfüllt sind, ab 3 sprechen wir von einer leichten depressiven Episode. Wenn mehr erfüllt sind, kommt es zu einer mittleren depressiven Episode. Und wenn wirklich ab 6, 7 erfüllt sind, das heißt, desto mehr erfüllt sind davon, dann sprechen wir schon von einer schweren depressiven Episode. Aber Depression, das war ja auch die Frage vom Anton, wann fängt es an? 2 Hauptsymptome, das heißt, über 2 Wochen lang depressive, gedrückte Stimmung, Interessen und Freudlosigkeit, die sich bei mir einstellt und kein Antrieb, 2 davon. Und dann eben 3 von den Zusatzsymptomen, das ist sozialer Rückzug, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstvertrauen, Gefühl der eigenen Wertlosigkeit. Ich habe Schuldgefühle, Pessimismus, Suizidgedanken können dazukommen, Schlafstörung, verminderter Appetit, kognitive Beeinträchtigungen und so weiter. Also ganz, ganz, ganz viele. Ja? Und auch körperlich kann sich das zeigen.
Puh, du hast die also du hast jetzt das Wort Episode verwendet. Eine Episode ist ja für mich immer was, was anfängt und endet. Mhm. Heißt das, dass das jetzt was ist, was nicht durchgängig ist? Zum Beispiel, man sagt ja oft, sobald der Winter anfängt und die Sonne weg ist, so, oh, ich fühle mich ein bisschen, ich habe eine depressive Verstimmung. Oder wenn jetzt irgendwas im Leben passiert, irgendein Schicksalsschlag, kann das auch einfach eine Phase sein, die dann von allein wieder vorbeigeht, so wirklich wie eine Episode und dann wird's wieder besser? Oder braucht man im Schnitt schon immer wirklich Hilfe und ist das sehr, sehr schwer, sich da wieder rauszukämpfen?
Es kann von alleine wieder weggehen.
Okay.
Muss es aber nicht und tut es meistens auch nicht. Also es kann schon wieder weggehen, aber meistens kommt es dann wieder. Das ist das Problem. Also wir unterscheiden bei Depressionen von unipolaren Depressionen. Das heißt einmal die stattfindende Depression. Das kann auch irgendeinen Auslöser gehabt haben, wie eine Lebenskrise, irgendwas Lebensveränderndes. Und das hat mich dann so fertig und traurig gemacht und niedergeschlagen, dass ich dann wirklich eine einmalige Depression habe. In den seltensten Fällen, oder ich würde es nicht darauf ankommen lassen, geht das von selbst wieder weg, ja. Kann aber passieren. Meistens ist es so, dass es eine rezidivierende, also immer wiederkehrende Depression ist. Das heißt, da geht es mir eine Zeit lang schlecht, dann geht es mir wieder ein bisschen besser, dann geht es mir eine Zeit lang wieder schlecht.
So eine kleine Achterbahnfahrt in Auf und Ab?
Ja, nur dass die Tiefs sehr, sehr weit unten sind, weil das Leben an sich ist ja so eine kleine Achterbahnfahrt und wenn wir uns das auf so einer Achterbahn anschauen, manchmal gibt es Hochs, dann gibt es wieder Tiefs, dann gibt es Hochs, dann gibt es wieder Tiefs.
Und da sehr, sehr tiefe Tiefs.
Genau, und eine Depression ist kein normales Tief, wo es mir mal schlecht geht oder wo ich mal traurig bin über einen Zeitraum, was wieder normal vorbeigeht, sondern Depression ist etwas, wo es wirklich lange Zeit und fast unaushaltbar unten im Tief bleibt. Und da brauche ich dann auch professionelle Hilfe im besten Fall, um da wieder rauszukommen, weil meistens liegt ja was dahinter. Also die Depression ist in Wirklichkeit so ein ich habe zur Vorbereitung der Sendung ein tolles Interview irgendwie mit Jim Carrey zu dem Thema gesehen und der hat das irgendwie schön auf den Punkt gebracht. Eine Depression, hat er gemeint, ist ein Fuck you deines Körpers, das so wie du gelebt hast und mit welcher Einstellung und welchen Charakter du lange Zeit gespielt hast und was du alles gemacht hast, das geht nicht mehr. Und deshalb sagt dir eine Depression aus, stopp, das geht nicht mehr und du brauchst jetzt eine Pause. Mhm. Und wenn man eine Depression hat, dann kann man sich das nicht aussuchen, dann muss man wirklich eine Pause machen. Und er hat dann in dem Interview auch weiter gemeint, irgendwie, wenn man auf Englisch das Wort depressed, also depressiv, irgendwie sagt, wenn man das irgendwie anders liest, könnte man auch deep rest
daraus lesen. Also
eine tiefe Entspannung,
ja.
Und halt eine tiefe Pause oder eine lange, tiefe, deep, ja, also eine Auszeit.
Und das heißt, der Körper steigt quasi von allein aufs Bremspedal und man muss wieder schauen, da, wie man da rauskommt.
Ja, und das im besten Fall mit professioneller Hilfe, weil das wirklich sehr, sehr gefährlich sein kann. Wenn ich in so einer depressiven, negativen Spirale drinnen bin, dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch, wenn die einmal angefangen hat zu laufen, diese Spirale, dass ich immer weiter nach unten rutsche. Und wenn ich dann nicht aktiv was dagegen mache, kann es echt bis zum Suizid führen, weil ich mich da wirklich so schlecht fühle, weil ich keinen Antrieb mehr habe, weil ich keine Hoffnung mehr habe, weil ich massive Schuldgefühle habe, weil mein Hirn dann tatsächlich mir nur noch negative Sachen zeigt und da selbst rauskommen ist sehr, sehr schwer.
Das klingt auch unaushaltbar.
Es ist wirklich unaushaltbar und das ist wirklich, also ich glaube, jeder, der schon einmal eine Depression hatte, es ist ganz schwierig, das irgendwie für jemanden, der noch nie eine hatte, das irgendwie zu beschreiben, weil das wirklich so ein unaushaltbarer Zustand ist. Und vielleicht, weil das jetzt ganz viel war, es gibt einen Zwei-Fragen-Test, dass man das vielleicht ein bisschen vereinfacht für sich.
Das waren jetzt sehr, sehr viele Symptome, ja.
Genau, und zwei Fragen, die man sich stellen kann. Und wenn man beide mit Ja beantwortet, dann würde ich auf jeden Fall raten, sich professionelle Hilfe, und das kann der Hausarzt, das kann ein Psychotherapeut, das kann ein Psychiater, das kann ein klinischer Psychologe
egal
sein.
Egal wo, Hauptsache mal
egal
anfangen.
Egal wo, und die zwei Fragen, die sind wichtig, kommt. Okay. Hast du dich im letzten Monat sehr, sehr häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos gefühlt? Im letzten Monat sehr häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos? Und die zweite Frage, hast du im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen gehabt, die du sonst gerne tust? Und wenn du jetzt ein bisschen für dich oder in dich gehst und zurückgehst und sagst, du kannst beide Fragen mit Ja beantworten.
Dann sollte man mal wachsam sein.
Dann würde ich auf jeden Fall mal wachsam sein und auch was unternehmen und wirklich einmal zum Hausarzt gehen, weil das ist dann schon, wenn man einen ganzen Monat lang sich niedergeschlagen, hoffnungslos, bedrückt fühlt und auch Sachen vernachlässigt, die mir sonst wirklich Spaß gemacht haben und das über einen ganzen Monat, dann sollten alle Alarmglocken schrillen und tun sie auch.
Okay.
Und dann echt zum Hausarzt gehen, ihm das sagen oder zu einem Psychotherapeuten in deiner Nähe, zu einer Psychotherapeutin, zum Psychiater oder zu einer Psychologin.
Du bist nicht allein.
Lisa hat geschrieben, hallo ihr beiden, ich höre euch immer zu, vielen, vielen Dank vorweg für diese Sendung, bitte macht sie immer weiter, ich finde es so wichtig.
Danke.
Ich wollte gerade sagen, danke mal an der Stelle, Lisa, bevor ich weiterlese. Dann schreibt sie, ich wüsste gerne, ob man bei einer Depression gar nicht mehr aus dem Bett kommt und komplett wie ferngesteuert ist oder ob es auch andere Formen gibt. Ich habe seit 3 Monaten eine sehr schlechte, wenn nicht eher dunkle Phase. Ich lebe allein und kaum betrete ich meine Wohnung, falle ich wie eine leere Hülle zusammen. Meine ganze Welt ist grau und fahl. Ich bin so unendlich traurig und habe das Gefühl, dass ich keinen Sinn im Leben habe. Aber sobald mein Wecker klingelt, stehe ich auf und gehe arbeiten. Innerlich bin ich zwar genauso traurig und fertig wie zu Hause, aber nach draußen kann ich das gut verstecken. Ich lache mit Kollegen, arbeite mehr denn je, auch weil mich alles mehr Kraft kostet und ich kann mich kaum konzentrieren. Ich frage mich, ob das auch schon eine Depression sein kann oder ob ich einfach mehr Ablenkung oder einen Tapetenwechsel brauche. Ich würde mich über eure Meinung freuen, Lisa. Danke, Lisa. Und wenn ich das so lese, macht mich das schon irgendwie traurig. Oder Daniel?
Auf jeden Fall. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja. Und ich kann natürlich übers Radio keine Diagnose stellen. Aber, liebe Lisa, du hast einen ganz wichtigen Punkt da auch gebracht. Eine Depression heißt nicht unbedingt, dass ich wirklich gar nichts mehr machen kann. Wir haben ja heute schon ein bisschen angesprochen, es gibt da unterschiedliche Schweregrade auch von Depressionen. Und es ist unglaublich, wie gut manche Menschen eine Depression verbergen und verstecken können. Und so wie du das beschreibst, bist du eine davon. Gratuliere zu dem Talent unter Anführungszeichen.
Aber ist es gut, das zu verstecken?
Es ja, kann vielleicht manchmal gut sein im Zusammenhang mit einer Depression, glaube ich nicht. Ich würde dir echt raten, so wie du das beschreibst, wenn du seit 3 Monaten schon so eine durchgehende, traurige Phase hast und wo du dich, wo alles grau in grau ist.
Ja,
wo
vor allem, wenn sie heimkommt und dann nur noch leerer ist.
Genau, keinen Sinn im Leben mehr findest. Bitte unbedingt und ich würde ganz gerne dich auch gleich anrufen, wenn ich das darf. Du hast uns ja eine WhatsApp geschrieben. Mhm. Also schreib uns kurz auf WhatsApp, ob das okay ist.
Emoji Daumen rauf.
Genau. Das reicht schon oder was auch immer, gib uns irgendwie ein Zeichen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich wäre und eine Depression kann eben mit vielen Gesichtern daherkommen und ich habe schon einige PatientInnen gehabt, wo man das nie angesehen hätte tatsächlich, die dann erst wirklich so in der Psychotherapie, wo sie dann endlich einmal offen reden konnten, weil sie funktionieren mussten.
Aber ich habe da auch mal so ein Meme auf Social Media gesehen, ja? Dass man sich immer denkt, Depression, das heißt, man weint nur, schaut traurig aus, aber dass Depression quasi auch sein kann, dass man lacht, aber trotzdem innerlich leer ist.
Ja.
Also, dass Depression eben viele Gesichter hat und dass man das nicht immer gleich erkennt, weil es vielleicht ja nach außen hin ganz, ganz anders aussieht.
Na, kann man ganz oft nicht erkennen und das ist wirklich, also ich habe da denke ich gerade an Elternteile zum Beispiel auch, die für ihre Kinder da sein müssen wollen.
Stark sein wollen.
Und dann nach außen oder auch im Job, wie es die Lisa beschrieben hat, dass sie im Job einfach funktioniert und dass sie da alle Kraft und Energie zusammennimmt und das kostet eh schon enorm viel Energie, wenn man depressiv ist oder eine depressive Verstimmung hat, weil das einfach dann nicht mehr so leicht geht und dass ja dann wirklich diesen Teufelskreis, diese Spirale der Depression noch verschlimmert und deshalb, liebe Lisa, bitte lass uns unbedingt miteinander telefonieren und eine Lösung finden, wie du möglichst schnell professionelle Hilfe findest. Gegen Depression, das ist die gute Nachricht, kann man sehr gut was machen, aber man sollte es machen und man sollte es auch nicht zu lange irgendwie darauf ankommen lassen.
Je früher, desto besser wahrscheinlich, oder?
Je früher, desto besser und es ist echt keine Schande. Jeder 10. Mensch in Österreich hat Depressionen und es ist echt keine Schande, sich da Hilfe zu holen. Es ist eine wirklich Volkskrankheit Nummer 1, kann man sagen. Es gibt eine Studie, die ich gelesen habe, wonach tatsächlich der traurige erste Platz geht an depressive Erkrankungen bei den Lebensjahren, bei Verlorenen. Das heißt, Lebensjahre, die durch krankheitsbedingte Behinderung verloren gehen.
Also im Sinne von, ich lebe, aber...
Genau. Zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit. Also ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich in eine schwere Depression gestürzt bin. Und da ist Depression Nummer eins vor allen anderen Erkrankungen. Das heißt, man muss das schon ernst nehmen und man soll da auch und kann auch was dagegen machen. Und das ist mein Appell an alle, wenn man sich wirklich lange schlecht fühlt, wenn man keinen Antrieb mehr hat, wenn man keine Energie mehr hat und auch wenn man vielleicht nach außen ab und an noch seine letzte Kraft zusammennehmen kann und über Sachen lacht und innerlich ganz, ganz traurig ist, dann bitte, bitte echt Hilfe holen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aus diesem Teufelskreis, aus dieser Spirale der Depression ist es ganz schwer, alleine rauszukommen.
Ja, ich finde gerade diesen Satz so berührend, den du gesagt hast mit verlorenen Lebensjahren. Mhm. Weil wir haben eh schon nicht viele Jahre in diesem Leben auf dieser Welt und wenn die dann noch verloren gehen,
ja, es ist traurig.
Es wäre extrem schade drum.
Das ist traurig und man kann gut was dagegen machen.
Also nicht schämen und nicht auf jeden schämen. Fall Hilfe holen. So, so wichtig, sagen wir jede Woche. Aber bitte, bitte mach's auch wirklich. Mach's für dich und für dein Leben.
Du bist nicht allein.
Vielleicht einfach mal die Frage, wie kommt es überhaupt zu einer Depression, Daniel? Also da muss ja irgendwas im Körper auf einmal umschalten, nicht funktionieren, dass das auf einmal da ist, wenn vorher alles okay war.
Ja, und die Entstehungsgeschichte einer Depression ist sehr komplex.
Also das glaube ich, ja.
Zusammenspiel und von unterschiedlichsten Faktoren und gleichzeitig kann es bei jedem Menschen auch anders sein. Das heißt, das ist jetzt nicht so einfach zu sagen, aber Fakt ist, es gibt drei wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist auf der einen Seite der biologische Faktor. Das heißt, Depressionen sind auch vererblich. Wenn meine Eltern schon unter Depressionen gelitten haben oder wenn auch meine Großeltern, wenn in meiner Familie Depressionen schon einmal eine Rolle gespielt haben, ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, dass ich selbst auch eine Depression bekomme.
Doppelt
ohne,
so hoch ist schon viel.
Dass ich irgendetwas mache. Das hat vor allem mit den neurobiologischen Faktoren zu tun. Das heißt, eine Depression ist jetzt rein neurologisch, also hirntechnisch gesehen, auch eine Stoffwechselerkrankung im Gehirn. Mhm. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Diabetes zum Beispiel, ist ja auch eine Stoffwechselerkrankung.
Das kann man das irgendwie testen, wenn ich jetzt in der Familie jemanden habe, der depressiv ist, ob da jetzt eine erhöhte Gefahr besteht? Wahrscheinlich nicht,
kann man
oder?
Leider nicht. Wir haben dieses Gerät noch nicht, dass wir da reinschauen
bitte
können.
Bitte erfinden.
Ja, auch mein Appell wird vieles erleichtern. Aber das ist nur ein Faktor. Das ist einmal diese neurobiologische Seite. Das heißt, im Hirn funktioniert der Stoffwechsel nicht so, wie er funktionieren soll. Und das kann zum einen erblich bedingt sein. Das kann aber auch bedingt sein, weil ja auch unsere Psyche, unser Wohlbefinden direkt Einfluss auf unseren Stoffwechsel im Hirn hat. Das heißt, es gibt eine zweite Ebene, das sind die psychischen Faktoren. Mhm. Das heißt, wenn ich Krisen habe, wenn ich einen Trauerfall habe, wenn ich einen Traum erlebt habe, wenn ich lange Zeit Stress gehabt habe, wenn ich überlastet bin, überfordert bin, wenn ich keine Problembewältigungsstrategien für mein Leben, wie es gerade aktuell ist, habe, das heißt Dauerstress. Und sobald ich Dauerstress habe, wirkt sich das direkt natürlich auch auf meinen Stoffwechsel im Hirn aus. Das heißt, es gibt hier eine große Komponente, das ist eben die psychische. Was passiert gerade in meinem Leben oder was ist schon in meinem Leben passiert?
Ja, oft auch Sachen, die man nicht steuern kann, wenn ich jetzt an die Pandemie denke oder so.
Genau,
auf einmal alles verändert, alles weg, alles anders, als wir es gekannt haben.
Ja, und hat auch mittlerweile gibt es immer mehr Studien, die nachweisen, dass auch Social Media Konsum oder zu viel Medienkonsum Auswirkungen darauf hat, weil wir da unsere Psyche, unser Gehirn ja massivst überfordern und mit einer Reizüberflutung jeden Tag konfrontieren. Das heißt, das kann auch noch dazukommen. Und bei den psychischen Faktoren ganz wichtig auch, was habe ich gelernt in meinem Leben bislang über mich? Wie sehe ich mich? Wie sehe ich die Welt? Was für Grundannahmen habe ich? Wenn ich so Grundannahmen mitbekommen habe, ich muss immer mehr leisten als alle anderen, ich muss besser sein, mich mag keiner.
Puh, und zusätzlicher Druck und also alles nochmal.
Das sind auch noch psychische Faktoren und ganz wichtiger Punkt sind auch noch die sozialen Faktoren. Das heißt, wie geht es mir in meinem sozialen Leben? Habe ich ein sicheres Haus? habe ich einen sicheren Job, habe ich Existenzängste, habe ich einen guten Freundeskreis, wie geht es mir in der Familie und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen ganz, ganz viele Faktoren, die natürlich bei jedem Menschen ganz anders sind, zusammen. Und alle drei zusammen können sich gegenseitig verstärken. Das heißt, wenn ich jetzt schon das Pech habe, eine Prädisposition, also eine Vorbelastung zu haben und eher anfällig für Depressionen zu sein, weil es meine Eltern hatten.
Dann passiert noch irgendwas im Leben, dann habe ich vielleicht gerade keine Freunde, ziehe gerade um, keine Ahnung und schon.
Und dann habe ich einen stressigen Job oder was auch immer oder werde gerade gekündigt und habe Existenzängste, dann kann es sehr, sehr schnell gehen und das alles spielt zusammen und ist bei jedem irgendwie unterschiedlich. Und auch natürlich ist die Schwelle, wann jemand überfordert ist, ganz anders, weil da ist auch jeder ganz anders aufgestellt. Das heißt, es sind viele komplexe Sachen, die da miteinander verknüpft sind und das Ergebnis ist dann leider meistens eine Depression, die auch nicht immer alleine kommt. Manchmal kündigt sich das vorher schon mit einer Angsterkrankung an. Das heißt, dass man ganz viele, besonders viel Ängste hat, mehr vielleicht als andere Menschen und
das
daraus
heißt, das
auch
ist oft so ein Beiprodukt auch irgendwie, genau. Zusätzlich zu was anderem.
Und es kann auch sein, dass viele Menschen aufgrund einer depressiven Episode, die sie haben und vielleicht gar nicht so wahrnehmen, andere Erkrankungen entwickeln, wie zum Beispiel sehr, sehr häufig Suchterkrankungen daraus resultieren, weil ein Suchtmittel halt ein Versuch ist, diese Depression selbst zu heilen. Und das hat ja kurzfristig, ein Suchtmittel hat ja positive stimmungsaufhellende Wirkung und deshalb kann es auch sein, dass man dann gar nicht so am Schirm hat. Ich hatte da jetzt eine Depression oder war gar nicht so und auf einmal kommt jemand mit einer Suchterkrankung oder ich hatte eine Suchterkrankung entwickelt, weil er eben versucht hat in Wirklichkeit, also jetzt unabsichtlich, aber seine Depression zu heilen. Und da spielen ganz, ganz viele Faktoren zusammen und deshalb ist so wichtig, wirklich, das ist echt essentiell, wenn es dir lange schlecht geht, wenn du in so einem Tief drinnen bist, das länger andauert und gar nichts mehr Freude macht, also das Gefühl hast, dass vieles, vieles, was dir vorher Freude gemacht hat, jetzt einfach nicht mehr geht und du keine Lust mehr drauf hast, dann nimm das bitte ernst und geh mal gerne einfach nur zum Hausarzt und red mit ihm drüber. Das ist nämlich auch noch eine wichtige Komponente. Man sollte das auch immer medizinisch abklären lassen. Das ist ganz wichtig bei Depressionen, weil auch körperliche Erkrankungen können dazu führen, dass wir depressive Symptome haben. Wenn ich körperlich krank bin, kann das dazu führen, natürlich kennen wir alle, oder wenn ich eine Grippe habe,
dass das halt alles zusammenhängt, logischerweise.
Dann bin ich ja auch antriebslos und dann geht es mir schlecht. Und da gibt es unterschiedlichste Erkrankungen, das heißt, man muss das von beiden Seiten machen. Also ich glaube, der Weg zum Hausarzt, ganz wichtig, wenn es dir länger schlecht geht und das einmal checken lassen, die medizinische Seite. Und wenn da nichts gefunden wird und wenn es keinen medizinischen, körperlichen Grund gibt, dann wirklich schauen, okay, das könnte eine Depression sein oder eine vielleicht leichte Depression, die ich noch gar nicht so wahrnehme. Dann sollten wir echt was unternehmen und zum Psychiater, zum Psychotherapeuten gehen,
Medikamente. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor, wenn man so geht im Leben und dann fällt man auf einmal, also stellst du jetzt bildlich vor, Daniel, in so ein ganz tiefes Loch, wie so in ein Erdloch und da kommt man allein nicht mehr raus und dann muss man irgendwen bitten, dass man eine Leiter bekommt, dass man wieder raus kann.
Und genau so ist es. Und diese Wände vom Erdloch bei einer Depression sind sehr, sehr glitschig, sehr, sehr steil.
Ja.
Und echt ganz, ganz schwierig, weil so viele Komponenten und Faktoren eben damit hineinspielen, das alles alleine zu lösen. Und zwar, das muss man ja auch dazu sagen, in einer Situation, in der es mir ja ohnehin schon schlecht geht. Mhm. Also da verlange ich ja etwas von mir, dass wenn ich schon depressiv bin,
das ja fast eigentlich unmöglich ist,
dann bin ich ja schon krank.
Ja.
Und dann soll ich als Kranker das alles irgendwie in den Griff bekommen, da braucht es Hilfe.
Du bist nicht allein.
Wir reden ganz, ganz offen und ganz ehrlich über Depressionen, weil es so wichtig ist, sich nicht zu schämen, aufzuklären, mehr darüber zu wissen und sich Hilfe zu holen. Du bist mittendrin in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs und wir haben eine WhatsApp-Nachricht bekommen von der Katja. Sie schreibt, hi ihr beiden, vor 3 Wochen ist meine Mama überraschend gestorben und auch wenn ich erwachsen bin, hat mir das völlig den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich kann seit dem Begräbnis nicht mehr aus dem Bett, habe keinen Hunger, schlaf kaum und auch Nachrichten und Besucher ignoriere ich komplett. Irgendwie ist mir alles zu viel, ich möchte einfach die Zeit zurückdrehen. Ich kann mir nicht vorstellen, je wieder ein normales Leben zu führen. Habe ich eine Depression? Danke und liebe Grüße, Katja.
Erstens gleich einmal vorweg, es tut mir furchtbar leid und mein tiefes Beileid.
Wow, Katja, da fange ich auch gleich zu heulen an.
Und Ja, zu deiner Frage. Also in erster Linie, du bist zu Recht mal extrem niedergeschlagen und traurig, ob du eine Depression hast. Das kann ich jetzt nicht sagen und das wäre jetzt auch irgendwie schräg, das zu machen, da übers Radio. Aber es könnte auch rein theoretisch und verständlicherweise wirklich eine, unter Anführungszeichen, normale Trauerreaktion sein, die sich da bei dir ausbreitet. Und das ist fürchterlich, das ist schlimm, wenn die eigene Mutter völlig überraschend und wahrscheinlich viel zu jung aus dem Leben tritt. Und das kann sich manchmal so eine Trauerreaktion von den Symptomen her ja auch wirklich wie eine Depression anfühlen. Muss nicht unbedingt eine Depression sein. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, Katja, wenn es irgendwie geht, ist, dass du zumindest, das muss nicht gleich professionelle Hilfe sein, kannst aber auch sehr gerne, wenn es dir schwerfällt, gerade mit Freunden zu reden, aber dass du dir irgendjemanden suchst und vielleicht auch findest, mit dem du drüber reden kannst und gerne auch bei einer Hotline anrufen zum Beispiel, wo man einfach einmal irgendwie sagen kann, wie es einem geht und wo man nicht das Haus jetzt gleich verlassen muss. Aber auf jeden Fall würde ich dir wünschen, dass du nicht alleine in dieser Situation bleibst. Und es ist ja auch irgendwie so ein Handlungsimpuls, den wir haben, wenn wir traurig sind. Das ist ein bisschen ambivalent, also zweigeteilt. Auf der einen Seite wollen wir uns komplett zurückziehen und gleichzeitig gibt es aber da auch so einen Anteil, der sich nach Trost sehnt und der uns vielleicht auch ein bisschen in den Arm nehmen kann und einfach nur zuhört und auch nur da ist. Mhm. Und das würde ich dir sehr, sehr wünschen. Und wenn es irgendwie geht und du die Kraft aufbringen kannst, dass du mit jemandem drüber redest, dass du dir jemanden suchst, und gerne auch eben auch eine professionelle Hilfe bei einer Hotline anrufst, wo du jemanden hast, der Verständnis hat. Bei der Telefonseelsorge kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist die Nummer 142, wo man rund um die Uhr die ganze Zeit aus ganz Österreich anrufen kann. Oder auch vielleicht eine Krisenintervention dann irgendwie gestartet werden kann. Aber ja, ob das jetzt eine Depression ist, das wage ich nicht zu sagen. Auf jeden Fall ist es unglaublich traurig und es tut mir furchtbar leid und ich würde mich sehr, sehr freuen, liebe Katja, wenn es dir gelingt, dass du da ein bisschen Unterstützung in deiner Trauer bekommst.
Du bist nicht allein.
Gibt es ein Alter, wo es noch nicht möglich ist, quasi Medikamente zu nehmen, wenn ich jetzt in sehr jungen Jahren depressiv werde? Verstehe ich ja, wenn Eltern oder so Bedenken haben, dass das noch irgendwie in der Entwicklung was ändert. Darf man da schon was nehmen?
Verstehe ich auch und kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, gerade bei Kindern und Jugendlichen ist der erste Versuch immer, dass man sagt, okay, man versucht es ohne Medikamente mit Psychotherapie.
Voll.
Aber es gibt auch zugelassene Medikamente, Antidepressiva für Kinder ab 8 Jahren. Das heißt, okay, wenn es wirklich eine schwere oder auch schon eine mittelgradige Depression ist und die Psychotherapie alleine nicht wirkt, dann kann man auch schon ab dem Jugendalter Medikamente nehmen. Man muss aber sagen, also gerade in Österreich ist es schon so, dass man nicht einfach so Antidepressiva verschreibt. Also da gibt es schon vorher gute Anamnese, Diagnostik, die man davor macht.
Das heißt, und das auf jeden Fall mit seinem Arzt dann oder der Ärztin abklären.
Genau, und in dem konkreten Fall dann auch mit seinem Facharzt, das heißt mit einem Psychiater, mit einer Psychiaterin abklären. Und dann kann man wirklich bedenkenlos ist natürlich ein Medikament, aber es ist viel, viel hilfreicher, dieses Medikament zu nehmen, als
Lebensjahre zu verlieren, wie du halt schon gesagt hast,
genau,
und zu leiden.
Als in eine schwere Depression abzudriften. Und da kann es sehr, sehr hilfreich sein. Und der zweite Teil neben der Pharmakotherapie, also neben Medikamenten, ist dann auch Psychotherapie, die man macht.
Die und Kombi hilft halt auch am meisten, oder?
Das
sagt man immer.
Zeigen alle Studien, dass die Kombi am besten wirkt. Das heißt, sowohl Medikamente als auch Psychotherapie. Und Psychotherapie ist deshalb sehr wichtig, weil die Pharmakotherapie, also die Medikamente, können akut ja jetzt eben dieses Ungleichgewicht wieder ausgleichen. Aber es hat ja sehr, sehr häufig viele Gründe, warum dieses Ungleichgewicht überhaupt erst eingetreten ist. Mhm. Und das hat, wie wir heute schon ja erfahren haben, das hat oft psychische Faktoren. Das heißt, was habe ich für Erfahrungen in meinem Leben gemacht? Was habe ich überhaupt für Problembewältigungsstrategien? Wie gehe ich mit meiner Umwelt um? Wie ist meine Umwelt bislang mit mir umgegangen? Warum überfordern mich vielleicht manche Sachen mehr? Warum habe ich nicht gut gelernt oder nicht gut genug gelernt, dass es zu einer Depression gekommen ist, meine Emotionen zu regulieren und so weiter und so fort? Da gibt es ja ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die man da machen kann und die auch dafür sprechen, warum sich überhaupt eine Depression entwickelt hat. Und genau das macht man dann in der Psychotherapie. Nicht gleich am Anfang, wenn jemand schwer depressiv ist, wird man in der Psychotherapie sehr, sehr behutsam vorgehen und da geht man wirklich in ganz kleinen Schritten und versucht einmal wieder die Aktivierung von wirklich ganz kleine Schritte. Da kann dann ein Ziel sein, dass man gemeinsam irgendwie versucht zu erarbeiten, wie kann ich es schaffen, wieder zu duschen? Oder wie kann ich es schaffen, regelmäßig in die Psychotherapie zu kommen? Das kann schon sehr, sehr gut sein, dass ich da rauskomme. Weil das große Problem, wenn ich in so einer negativen Depressionsspirale bin, dann habe ich ja auch so eine negative Sicht über mich. Das heißt, dann werte ich mich massiv an. Ich habe keinen Antrieb, aber ich möchte was machen. Dann sage ich, naja, das wirst du sowieso nicht schaffen, du schaffst das nicht. Dann schaffe ich es auch nicht und dann nehme ich mir meistens irgendwas viel zu Großes vor, schaffe ich es nicht und dann verstärkt sich das. Ja, also okay, schon wieder nicht geschafft, na eh klar. Und dann geht es immer weiter runter und wir in der Psychotherapie versuchen, da einen Fuß hineinzubekommen und diese Spirale aufzuhalten und sagen, okay, schauen wir uns realistische Ziele an, was wäre denn möglich und gehen da wirklich in ganz kleinen Schritten gemeinsam und begleiten da die Patientinnen dabei, ganz am Anfang der Therapie, wirklich ganz langsam wieder in Bewegung zu kommen, in die Aktivierung zu kommen, wieder ganz wenige Sachen, seien es nur 5 Minuten am Tag, irgendwie zu finden, die mir Freude bereiten, wo ich 5 Minuten kurz vielleicht lachen kann oder wo ich 5 Minuten etwas mache, was mir gut tut und das steigern wir dann langsam und dann irgendwann im Laufe der Therapie, wenn wir dann wieder ein bisschen aktivierter sind und wenn wir gut drauf oder besser drauf sind, da ist die Depression ja oft noch nicht überwunden, dann schauen wir uns das Ganze an, okay, was ist denn da dahinter eigentlich? Warum ist es dazu gekommen? Was gibt es denn für Sachen? Was braucht denn der Mensch? Was für Einstellungen? Welche Grundannahmen hat er über sich? Wo kommen die her? Und können wir die vielleicht verändern? Und
sehr
so weiter und so fort.
Sehr komplex auf jeden Fall alles.
Ja, und soziale Fertigkeiten werden geübt, gemeinsam in Rollen spielen, weil das ja oft auch ein Grund sein kann, dass ich das vielleicht nicht so gut kann, dass ich nicht so gut, wir haben letzte Woche irgendwie drüber gesprochen, Nein sagen, dass ich nicht Nein sagen kann.
Stimmt,
und
ja,
dass ich deshalb in eine Überforderung komme und so weiter. Also gibt es eine breite Palette, die man da macht. Und ein ganz wichtiger Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist zur Pharmakotherapie, weil wir vorher gesprochen haben über Medikamente, ja, das ist manchmal echt gefährlich am Anfang und weil Antidepressiva wirken. Und ganz,
dass man denkt, man ist eh wieder
nein, gesund. Gar nicht, sondern okay, wirklich lebensgefährlich. Wenn jemand schwer depressiv ist, dann ist er sehr häufig auch suizidal. Das heißt, er denkt an Suizid.
Ja.
Und hat aber aufgrund seiner schweren Depression nicht die Kraft und den Antrieb dazu, den Suizid umzusetzen in die Tat. Das heißt,
oh, so meinst du,
da muss man wirklich aufpassen und das auch begleiten, wenn ich jemanden, der sehr schwer depressiv ist, Antidepressiva gebe, die fangen nach 1-2 Wochen zu wirken an, dann bekommt der natürlich auch wieder Kraft und Energie ein bisschen. Und dann kann es sein, da ist die Depression noch nicht überwunden. Und da kann es sein, und das kommt leider immer wieder vor, dass man dann genauso viel Energie und Antrieb hat, dass man trotzdem noch suizidal ist und seinen Suizid dann in die Tat auch umsetzt. Mhm. Also da muss man wirklich aufpassen. Mhm. Ist zwar ein gutes Zeichen, dass Antidepressiva wirken.
Aber ein sehr wichtiger Punkt.
Aber wichtiger
dass du
Punkt,
ansprichst,
dass man da vielleicht auch bei Angehörigen oder so, wenn man merkt, die aufklärt, sind gerade ja, in einer schweren Depression und da ist gar nichts mehr gegangen, die fangen jetzt an, irgendwie Antidepressiva zu nehmen und dann verbessert sich langsam irgendwie die Energie und der Antrieb, dass man da wirklich vorsichtig ist und das auch dann direkt anspricht und hey, du hattest ja Suizidgedanken, wie geht's dir damit? Und da nicht irgendwie scheu sein und sagen, okay, um Gottes Willen, das darf ich nicht mehr ansprechen, weil das würde den Menschen ja gleich wieder in eine schwere Krise stürzen, sondern im Gegenteil ganz, ganz wichtig, da dann auch einfach nachzufragen und sagen, okay, wie geht's dir damit und was ist jetzt und hast noch Suizidgedanken und das auch irgendwie anzusprechen und wenn es da welche gibt, dann wirklich aktiv werden und schauen, dass man zur nächsten Psychiatrie kommt. Es gibt in ganz Österreich Akutpsychiatrien, wo man 24 Stunden bei Suizidalität hin kann. Man kann die Polizei rufen, man kann die Rettung rufen und einfach ein bisschen da dranbleiben und dann nicht irgendwie sich freuen, okay, es geht ihm jetzt wieder besser. Das könnte ein gefährlicher Moment sein.
Wir haben bis jetzt schon oft von Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit gesprochen, Daniel. Und in meinem Kopf war jetzt schon so die Frage, was ist dann der Unterschied zum Burnout? Also wie unterscheiden sich die zwei Sachen?
Ja, das ist eine sehr wichtige und gute Frage, weil Burnout ist der Weg oft zur Depression, aber noch nicht die Depression. Also der Burnout heißt ja, wenn man es wortwörtlich übersetzt, das Ausbrennen. Und da bin ich dabei, mich in Richtung, oder kann sein, dass ich mich in Richtung einer Depression bewege. Aber Burnout an sich heißt noch nicht, dass ich eine Depression habe.
Okay.
Burnout ist eben, da gibt es viele Anzeichen. Da gibt es so einen 12-Stufen-Plan, wie man Burnout erkennen kann. Und mit jeder Stufe irgendwie, die man näher zu 12 kommt. Also bei 12 ist wirklich schon sehr, sehr gefährlich und da bin ich schon mitten in der Depression drinnen. Aber der Weg dorthin ist sehr, sehr spannend. Spannend. Ich glaube, für viele nachvollziehbar.
Für einen Psychotherapeuten
für einen Psychotherapeuten,
spannend.
Nein, und auch für jeden selbst
ja,
zum Zuhause irgendwie nachschauen ein bisschen, weil da sind, gerade bei den ersten Stufen, wenn man sich das einmal bewusst macht, ich glaube, dass sich da sehr, sehr viele wiedererkennen. Wenn du möchtest, können wir schnell mal diese 12
unbedingt.
Stufen durchgehen. Stufe Nummer 1 wäre demnach der Zwang, sich zu beweisen. Das heißt, ich bin besonders begeisterungsfähig für meine Arbeit. Ich habe erhöhte Erwartungen an mich selbst. Und ich übersehe manchmal meine eigenen Grenzen und stelle eigene Bedürfnisse zurück. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr viele, die engagiert in ihrem Job sind, erkennen. Und das ist schon die erste Stufe auf dem Weg zum Burnout, wobei man dazu sagen muss, dass die ersten 5 Stufen jedem immer wieder passieren können. Mhm. Man sollte aber ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dazu neigt, sich oder wenn man sich auf diesen Stufen wiederfindet. Stufe 2 wäre verstärkter Einsatz. Das heißt, ich bin bereit, Aufgaben zu übernehmen, die ich vielleicht gar nicht machen müsste. Also ich zeige so eine besondere Bereitschaft. Ich bin bereit, freiwillig Überstunden zu machen und ein bisschen Mehrarbeit zu machen. Und ich habe so das Gefühl der Unentbehrlichkeit. Also das heißt, ohne mich wird die Firma nicht gehen. Stufe 3 wäre dann schon die Vernachlässigung eigener Bedürfnisse. Das heißt, ich schaue nicht mehr so auf mich selbst. Ich greife zu Aufputschmitteln, mehr Kaffee, mehr Zigaretten, esse weniger, habe gelegentlich Schlafstörungen, weil ich immer wieder mal auch irgendwie an die Arbeit denken muss oder kann halt nicht mehr so gut schlafen. Stufe 4, du hast gerade ein bisschen so
ja.
geschaut.
Mein Ess- und Schlafrhythmus ist momentan non-existent, also.
Ja, vorsichtig sein. Stufe 4, Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen. Das heißt, ich vergesse gern mal Termine, ich mache vielleicht Aufgaben, die ich zugesagt habe, nicht ganz so zuverlässig, es wird ein bisschen ungenau, ich habe so ein bisschen ein Schwächegefühl ab und an und ich kümmere mich nicht mehr so um meine Hobbys, die mir früher eigentlich Spaß gemacht haben.
Da kenne ich aber viele auch in meinem Freundeskreis, die schon in Stufe 5 sind.
Stufe 4 sind wir. Aber ja, aber wir können auch gerne Stufe 5 kommen. Ja, ich auch. Und deshalb wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt noch nicht, dass das unmittelbar in eine Depression oder in einem wirklich einem Burnout, also einem Ausgebranntsein enden muss. Mhm. Aber das sind halt so diese Frühwarnzeichen, die man durchaus auch ernst nehmen sollte und sich mal fragen, warum mache ich das überhaupt? Stufe 5 ist Umdeutung von Werten. Das heißt, meiden privater Kontakte. Mir ist die Firma dann schon wichtiger. Und es kann auch schon zum ersten oder zu den ersten kleinen Problemen mit Partnern, mit Freunden kommen, die dann auch schon ein bisschen Feedback geben, okay, hey, du bist zu viel in der Arbeit, du machst zu viel. Stufe 6, verstärkte Verleugnung auftretender Probleme. Ich habe so das Gefühl der mangelnden Anerkennung und werde so langsam ein bisschen desillusioniert. Das heißt, okay, die schätzen mich nicht so wert, dabei leiste ich ja so viel. Und langsam, man nennt das glaube ich auch so innere Kündigung oder so, vermehrte Fehlzeiten, verspäteter Arbeitsbeginn, vorverlegter Arbeitsschluss. Ich mag eigentlich gar nicht mehr und mache so ein bisschen weniger als Dienst nach Vorschrift. Stufe 7 wäre dann Rückzug. Das heißt, bei mir macht sich so eine innere Leere, so ein Ohnmachtsgefühl, so eine Hoffnungslosigkeit breit. Ich ziehe mich immer mehr zurück. Da kann es auch dazu kommen, dass ich vermehrt Alkohol konsumiere, dass ich mich ungesund ernähre.
Spätestens das wird das Umfeld dann auch schon, glaube ich, sehr bemerken, oder? Weil das Da verschwimmen ja, die Grenzen schon komplett.
Aber man verleugnet es ja auch ganz gerne und sagt dann, ist nicht so schlimm, ist nur eine kurze stressige Phase und ich habe eh bald wieder Urlaub. Also da muss man schon ein bisschen, und psychosomatische Reaktionen können da auch schon kommen. Das heißt, mein Körper merkt es auch schon. Ich neige so ein bisschen zu Herzklopfen, mein Bluthochdruck kommt und das sind so anbahnende Panikattacken vielleicht, die ich dann schon habe. Stufe 8 ist, da verändere ich mein Verhalten schon wirklich deutlich. Also da merkt es dann das Umfeld sehr. Ich werde so eigenbrötlerisch, ich habe ganz viel Selbstmitleid, ich tue mir selbst leid, ich habe ärgerliche Reaktionen auf gut gemeinte Ratschläge von außen und sage so, die wissen ja gar nicht, worum es geht und bin so ein bisschen mehr für mich und habe ganz, ganz wenig nur noch vom sozialen Leben. Das heißt, ich ziehe mich immer mehr zurück, weil die anderen eh nicht wissen, wie es mir wirklich geht. Also, und ab Stufe 6 sollte man wirklich vorsichtig sein und was machen. Also wenn man da unterwegs ist, da sollte man sich echt professionelle Hilfe holen bei einem Coach oder bei einem Psychotherapeuten und mal hinterfragen, okay, warum mache ich das überhaupt? Das führt dann nämlich oft zu Stufe 9 und das ist dann Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit. Das heißt, ich habe so ein Gefühl des Abgestorbenseins und ein Gefühl der Leere, da kommen wir schon sehr in Richtung Depression und funktionieren nur noch so automatenhaft. Das heißt, bei mir funktioniert es einfach, aber ich habe irgendwie überhaupt keine Freude, ich spüre das gar nicht mehr, sondern mein Leben zieht geht so einfach, irgendwie, als wäre ich ein Roboter. Stufe 10 ist dann innere Leere. Da ist dann wirklich schon depressiver Zustand eigentlich, wenn ich mich da hochgearbeitet habe. Ich habe so einen Wechsel zwischen schmerzhaften Emotionen und dem Gefühl des inneren Abgestorbenseins. Ich habe phobische Zustände, Panikattacken, Angst vor Menschen, werde immer eigenbrötlerischer. Und habe manchmal auch, das kann sehr häufig vorkommen, so Ersatzbefriedigungen, die sehr exzessiv ausfallen können, wie zum Beispiel Kaufräusche, Fressattacken, exzessiver Sex, ohne aber wirklich Befriedigung dabei haben. Und Stufe 11 ist dann wirklich schon die Depression und Erschöpfung, über die haben wir heute schon wirklich ausführlich gesprochen. Ja. Und Stufe 12 wäre dann wirklich das völlige Burnout, wo es wirklich lebensgefährlich wird, wo ich wirklich so einen kompletten Shutdown habe und gar nichts mehr geht und wo ich dann wirklich professionelle Hilfe brauche, oft dann wirklich ins Krankenhaus muss und der Weg zurück sehr, sehr lang und schwer ist. Also
sehr, sehr interessant, dieses Stufenmodell. Glaube ich, kann sich jeder selber mal einordnen.
Ja, und nicht vergessen, man muss es nicht bis zur Stufe 6 oder 7. Man sollte vorher schon ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn ich echt schon so vermehrten Einsatz zeige, mich besonders engagiere und so, könnte man schon mal fragen, warum ist mir das eigentlich so wichtig und warum mache ich das? Und warum stelle ich meine eigenen Bedürfnisse hinten an? Und warum bin ich mir selbst nicht so wichtig, sondern warum muss es die Arbeit sein, die Leistung sein? Und da sollte man schon am Anfang, also wenn man so dazu tendiert, weil die Gefahr in einem Burnout zu kommen, ist relativ groß und damit auch tatsächlich in eine Überforderung zu kommen, die dann halt auch in einer Depression enden kann. Also aufpassen.
Du bist nicht allein.
Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn wir gemeinsam über deine mentale Gesundheit quatschen.
Ist das noch normal?
Der Krone-Hit Psychotalk.